Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Yo Leute, heute wieder eine neue Folge bei 2 Drittel FM. Ich bin's Abiat, neben mir sitzt Jonas.
Moin, hier ist Jonas. Ich bin Journalist, sitz nicht hier drin. Du sitzt aber hier schon seit...
Seit 1 Jahr und 10 Monaten, um genau zu sein.
Was ist das Thema heute?
Heute ist das Thema Wiedergutmachung.
Sperriger Begriff. Nichtsdestotrotz haben einige Gefangene gesagt, da wollen wir eine Folge drüber machen. Was verstehst denn du unter Wiedergutmachung?
Also Wiedergutmachung ist, wenn ich dir jetzt zum Beispiel was klaue und du mir dann auch was klaust, dann ist es so halt 1-1 so. Oder ich schaue dir auf die Nase und ich entschuldige mich oder, keine Ahnung, bezahle dir irgendwas. Gleiche meine Tat mit irgendwas aus, damit es wieder so auf eine Ebene ist.
Und ob es das geben kann oder wie das hier drinnen so läuft, darum soll es in dieser Folge gehen. Als erstes hat Daniel, der sitzt bei dir auf dem Haus, glaube ich, sich mit Frau Lang zusammengesetzt. Frau Lang ist die Schulleiterin hier und die haben gesprochen über ein Projekt, was sie hier gemacht haben. Restorative Justice nennt sich das, wo sich Täter und Opfer begegnen und über die Taten sprechen, die da passiert sind.
Krass auf jeden Fall. Krass, dass dieser Opfer diesen Mut wiederfindet und dann gegenüber so ein Täter sitzt, der schon mal das Gleiche gemacht hat.
Na, dann hören wir mal rein in das Gespräch zwischen Daniel und Frau Lang.
Hallo und herzlich willkommen bei 2 Drittel FM. Ich bin's Daniel und ich sitze heute mit Frau Lang hier.
Hallo.
Sie hat sich mit dem Thema Wiedergutmachung auseinandergesetzt.
Ich habe mal ein Projekt gemacht zum Thema Restorative Justice.
Um was geht's denn in dem Projekt?
Also Restorative Justice heißt ja eigentlich wiederherstellende Gerechtigkeit, so übersetzt. Und die Grundidee ist eigentlich, dass man, also in unserem Strafvollzug steht ja eigentlich der Täter im Vordergrund. Also auch wir beschäftigen uns ja eigentlich mit den Tätern von Straftaten. Aber es gibt ja auch Verletzte oder Opfer oder Leidende unter einer Straftat, die eigentlich gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Und Restorative Justice versucht eher, sich am Opfer einer Straftat, also ich versuche immer das Wort Opfer zu vermeiden, weil das immer so einen negativen Beigeschmack hat im Sprachgebrauch. Aber es versucht, das Opfer in den Mittelpunkt zu stellen, weil das letztendlich wieder am Ende des Verfahrens, also dieses Restorative Justice Verfahrens, das Gefühl hat, dass irgendwie die Situation wieder für sie geklärt ist. Weil allein, dass jemand jetzt weggesperrt ist und hinter Gittern sitzt und mehrere Jahre vielleicht nicht mehr in die Freiheit kann, das heißt ja noch nicht, dass das Opfer damit irgendwo befriedet ist oder dass alles erledigt ist für das Opfer.
Sprechen Sie denn mit dem Opfer oder mit dem Täter und dem Opfer?
Also wir haben das hier in der Jugendstrafanstalt mal ausprobiert. Das ist eigentlich ein Verfahren, das aus Amerika kommt und das kann man eben nicht so 1:1 nach Deutschland transferieren. Aber ich habe das hier mit 2 Psychologinnen aus der Anstalt gemacht und wir haben uns einfach mit jungen Männern zusammengesetzt und rund um das Thema Wiedergutmachung uns eben auch unterhalten, woher kommt denn auch Gewalt, wie geht man mit Gewalt um. Und am Ende war eben nicht die Idee, dass wir uns mit den konkreten Opfern ihrer Straftaten zusammensetzen, sondern mit Opfern von Straftaten, die dann aus ihrer Sicht nochmal berichten, was hätte ich gebraucht, damit es mir wieder gut geht, damit ich wieder durchs Leben gehen kann und ich habe ein gutes Gefühl.
Wie fühlten sich denn die Täter dabei, wenn die mal hören, dass die irgendwo eingebrochen sind, aber wissen nicht, wie sich das Opfer fühlt?
Für die war das eine völlig neue Perspektive, die sie bisher, mit dem haben sie sich eigentlich gar nicht auseinandergesetzt, weil das auch gar nicht vonnöten war. Und wie gesagt, es kamen ganz tiefe Gespräche und gute Auseinandersetzungen da zustande, wo, glaube ich, viele wirklich nochmal aus einer ganz anderen Sicht, Blickwinkel sich das Ganze angeguckt haben. Und ich glaube, da hat wirklich das ein oder andere im Kopf Klick gemacht, weil man das vielleicht eher wegdrücken kann, wenn man nicht direkt mit jemand gegenüber sitzt, der von sowas betroffen ist.
Und jetzt selber die Leute, die da waren, die Opfer?
Ein Beispiel nur, der war zwar nicht da dabei, der war in einer anderen Veranstaltung in der Jugendstrafanstalt, der heißt Christoph Rickels, der hat auch einen Verein gegründet, der ist selber Opfer einer Straftat, einer massiven Gewaltstraftat gewesen, der ist von einer Diskothek zusammengeschlagen worden. Vielleicht kennen Sie den auch, ich weiß nicht, ob Sie damals mit dabei waren.
Ich war dabei.
Und der ja praktisch dann aufgewacht ist und eigentlich wieder ein Kleinkind war und sich wieder zurück ins Leben rappeln musste. Und man hat ihm ja schon noch angemerkt, dass irgendwie sein Leben nicht mehr so ist, wie es früher war.
Ich weiß noch, dass es mich sehr schockiert hat, wo ich ihn gesehen habe. Man macht sich ja gar nicht so die Gedanken, wenn man jemanden auf die Fresse haut oder sonstiges, welche Folgen es überhaupt haben kann. Nee, aber dass es so krass ist, ja. Ich habe ihn ja ab und zu auch mal im Fernsehen gesehen. Ja, ist schon ein bedrückendes Gefühl auf jeden Fall.
Es ist auch gar nicht so leicht, sage ich mal, dass Opfer von Straftaten sich zu sowas bereit erklären, weil das ist ja schon für sie auch nochmal so, man nennt das ja wahrscheinlich in der Fachsprache Retraumatisierung, weil sie ja nochmal sich mit dem Ganzen auseinandersetzen müssen.
Waren die Täter eigentlich aufgeregt oder die Opfer?
Also die Täter massiv, weil man natürlich dann, obwohl es jetzt nicht die eigene Straftat ist, aber man wird doch mit so einer Geschichte einfach konfrontiert. Und wie begegne ich demjenigen jetzt? Soll ich jetzt sagen, es tut mir leid, aber ich war es ja eigentlich gar nicht. Wenn man dann sieht, auch wie er letztendlich schon noch unter dem Ganzen leidet, ja auch. Was darf ich den fragen? Kann ich den alles fragen? Ist es vielleicht unverschämt, wenn ich das die Frage stelle, die mich eigentlich wirklich interessiert? Also ich glaube, das war schon eher so eine Unsicherheit, die dann nachher aber irgendwo sich aufgelöst hat, als sie gemerkt haben, mit dem kann man eigentlich über alles reden.
Na, als ich ja dabei war, da war er eigentlich ganz cool drauf. Also der hat jetzt irgendwie keinen verurteilt oder irgendwas Schlimmes gesagt. Der hat es lässig rübergebracht.
Der wusste ja, dass da lauter Straftäter letztendlich sitzen, wenn er ins Gefängnis kommt. Aber der war ja total offen für alle.
Ja, und der Unterschied, wo er die normalen Bilder gezeigt hat, wie jeder normale Mensch eigentlich kerngesund ist und dann einfach nach einem Faustschlag behindert ist.
Ja, absolut.
Ja, da macht man sich mehr Gedanken. Ja. Wenn man sich so zurückerinnert, so, ja, überlegt man sich 20 Mal, bevor man irgendwas macht. Wissen Sie eigentlich, ob die nochmal kriminell geworden sind?
Also zumindest haben wir sie nicht wieder hier gesehen, aber das ist ja so ein bisschen das am Jugendstrafvollzug, was man nicht so wirklich miterlebt, wie denn der weitere Weg dann ist. Aber von ein, zweien weiß ich es und die haben es mittlerweile ihr Leben im Griff. Ich bemesse eigentlich solche Projekte daran, wenn es ein paar Menschen dazu angeregt hat, drüber nachzudenken, dann denke ich, war es nicht umsonst.
Ja, sehe ich auch so.
Zwei Drittel FM, hallo, ich bin's wieder, euer Abiat. Heute wollen wir euch einen Song präsentieren namens Trauma, Trauer, Tränen. Ich finde den wirklich richtig krass. Den haben wir auch krass produziert von zwei Insassen. Einen damaligen Insassen und einen, der ist immer noch da. Ich würde sagen, nicht so viel Schnacken, Kopf in Nacken und gib durch.
Gedanken, die mich quälen, wie gestalte ich mein Leben? Mach ich weiter mit Paketen oder kleister ich Tapeten? Mach ich Geld mit Steinen wie Mauer? Ist das sicher so auf Dauer? Werd ich gerüst, Bauer? Mein Herz voller Trauer. Mein Herz voller Hass aufs Gesetz draufgepackt. Mit 17 Packs abgepackt, mit 20 ging ich in Haft. Und jetzt schau ich aus dem Fenster auf den Mond in der Nacht. Hör ich auf mit dem Gangster-Scheiß, hab schon dran gedacht. Träum davon, die Familie endlich wieder zu sehen, dass meine Mutter mir verzeiht, das kann niemand verstehen. Kommt sie zu Besuch rein, fließen viel zu viel Tränen. Genug hat sie geweint, wie kann sie mir vergeben? Lebe ich legal und will im Rewe das Regal, oder ist mir eh alles egal? Und mein Weg eher brutal, raub ich die Knete von Real und trete aufs Pedal. Meine Seele leidet Fall und ich werd später bezahlen. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Mütter, die sich schämen, weil die Jungs sich nicht benehmen. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Gedanken, die sie quälen und bitte um Vergebung. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Mütter, die sich schämen, weil die Jungs sich nicht benehmen. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Gedanken, die sie quälen und bitte um Vergebung.
Es tut mir leid, Mama, meine kriminelle Art. Du hast mich schon als kleines Kind immer gewarnt. Dieses Leben ist nicht fair und nicht einfach. Doch ich hab mich nie beschwert, als ich allein war. Ich ging meinen Weg und er war nicht gerade. Wenn ich so überleg, such ich nach Gnade. Setze beim Roulette alles auf eine Farbe, volles Risiko, komplett alles auf eine Karte. Viele Jahre vergehen hinter den Mauern. Zu viel hab ich gesehen, zu viel zu bedauern. Tötet mich die Trauer, gewöhn ich mich auf Dauer. König oder Bauer, Söhne werden sauer. Sind voll auf Tour, nur alle wollen recht sein. Straßenabitur, auf keinen Fall ein Knecht sein. Schau auf die Uhr, voller Hass, ich tief in Echtzeit. Ab in die Natur, ich lasse das Geschäft sein.
Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Mütter, die sich schämen, weil die Jungs sich nicht benehmen. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Gedanken, die sie quälen und bitte um Vergebung. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Mütter, die sich schämen, weil die Jungs sich nicht benehmen. Trauma, Trauer, Tränen, hinter Gitter Tage zählen. Gedanken, die sie quälen und bitte um Vergebung.
Zwei Drittel FM, Jonas hier. Und Thema heute Wiedergutmachung. Wir haben ja gerade schon gehört, eine Form von Wiedergutmachung könnte sein, dass sich Täter und Opfer in irgendeiner Form begegnen. Das ist ja hier in der JSA schon passiert. Das Ganze gibt's auch in, ich sag mal, institutioneller Form, im sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Das kann eine Begegnung sein, das kann aber auch Geld sein. Wie das funktioniert, ob das funktioniert und ja, was das eigentlich ist, darüber hat ein Gefangener hier, Bartek, gesprochen mit dem Leiter des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs in Berlin. Das ist Dr. Oliver Jakob, der ist Geschäftsführer der Integrationshilfe Berlin-Brandenburg.
Yo, 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 check, check, check. Check. Zwei Drittel FM JSA Plötzensee. Vor mir sitzt ein gut aussehender junger Mann. Willst du mal vorstellen?
Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Oliver Jakob. Ich bin der Fachleiter vom Täter-Opfer-Ausgleich der Integrationshilfe in Berlin. Wir gehören zum Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein, an dem Podcast mitzumachen und so ein bisschen was zum Thema Täter-Opfer-Ausgleich vor und außerhalb der Knastmauern erzählen.
Kann man eine Straftat, die jemanden sehr belastet, wirklich wieder gut machen?
Gute Frage und ein schwieriges Thema. Ich denke an einen meiner ersten Fälle vor in den 1990er Jahren. Da ist ein junger Mann von der Arbeit nach Hause gekommen. Der war Tischler, was auch immer. Gab Streit mit den Nachbarn, der mit seinem Hund da lang ging, älterer Herrn. Und der haut die mit dem Winkeleisen ins Auge und das linke Auge war futsch. Das wurde nicht mehr. Wie willst du jemand, dem 50% seines Augenlichts fehlen, wie willst du das jemals wieder gut machen? Da hilft auch, ob das jetzt 5.000, 8.000, 10.000 Euro Schmerzensgeld sind. Das Auge ist weg. Ja. Und trotzdem haben die sich zivilrechtlich auseinandergesetzt, strafrechtlich und haben aber auch im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs zusammen. Ich rechne das dem Mann hoch an, werde ich nie vergessen, das ist über 20 Jahre her. Krass. Das ist ja nach einer Weile und nach einem Krankenhausaufenthalt, nachdem er auch realisiert hat, das wird nichts mehr mit dem Auge, hat er trotzdem die Größe gehabt und sagt, ich rede mit dem jungen Mann nochmal.
Jetzt auch für mich selber nochmal, damit wir das wissen, damit ich das weiß. Wie läuft denn das eigentlich so ab? Also wie kommt das zustande?
Damit ein Täter-Opfer-Ausgleich bei uns zustande kommt, brauchen wir in der Regel immer erstmal einen, der die gute Idee dazu hat, dass er überhaupt weiß, dass es sowas gibt und wie man das macht.
Der Täter vom Opferseite, oder ist jetzt?
Meistens sind das gar nicht die Betroffenen selber, weil die gar nicht wissen, dass sowas gibt, sondern auf Beschuldigtenseite, auf Täterseite, blöder Begriff, sind es die Berufsgruppen, die im Strafverfahren involviert sind. Das kann die Polizei sein, die Staatsanwaltschaft. Wir kriegen
also von außen quasi?
Von außen. Genau, wir kriegen Fälle vom Jugendrichter, von der Jugendrichterin, die sagt, in 2 Monaten würde ich gern verhandeln. X und Y haben zusammen eine gefährliche Körperverletzung begangen. Die sollen mal versuchen, das in Ordnung zu bringen. Ich gucke mir das Ergebnis an und werde das dann aufgreifen in meiner Verhandlung. Das heißt, wir kriegen erstmal von außen so einen Input, treten dann als allparteiliche neutrale Vermittler auf. Mhm. Das heißt, wir reden mit den Beschuldigten zuerst. Nicht, weil wir die jetzt toller finden, wir sind ja neutral.
Ja, unparteiisch.
Wollen wir erstmal gucken wollen, genau. Kommen die überhaupt? Sehen die Sache auch so? Sieht man sich selber als Täter oder sagt man, nee, das stimmt alles gar nicht. Wir würden
das war doch nicht so. Und ja, genau.
Wir können über alles reden und alles diskutieren. Aber am Ende eines solchen Beratungsgesprächs brauche ich jemand, der sagt, ich habe Mist gebaut. Es war nicht ganz so, wie es in der Anklageschrift drin steht. Aber das und das, dafür will ich Verantwortung übernehmen. Helfen Sie mir dabei. Ich würde gerne mit dem Geschädigten reden. Und dann haben wir einen klaren Arbeitsauftrag, schreiben die andere Seite an, da steht drin, wer wir sind, was wir machen, was der Stand des Verfahrens ist und reden auch mit denen erstmal getrennt. Also auch die Geschädigten kommen erstmal alleine, können sich alles in Ruhe anhören, Bedenkzeit. Manchmal geht es gar nicht um das große Geld, das kann auch das Thema sein, sondern vielmehr gerade bei den Jugendstrafsachen, sind die jetzt auf Rache aus? Muss ich damit rechnen, dass sie mich wieder vorknüpfen?
Die Kopfkinos nebenbei.
Genau, wie stehe ich jetzt da sozusagen? Mein Ego hat gelitten durch den Vorfall. Also da sind ganz andere Themen wichtig als manchmal vor Gericht.
Nochmal so nebenbei, was sind so die Motivationen von den, also der zwei Parteien? Mhm. Sowohl vom Täter, auch sowohl vom Opfer.
Man hat natürlich Beschuldigte auch befragt, warum sie dann daran teilnehmen, auch Vorher-Nachher-Befragungen gibt's. Und auf Platz 1 und 2 rangieren immer je nach Untersuchung so einerseits natürlich der Wunsch, nicht maximal bestraft zu werden, was glaube ich ein ganz menschlicher Reflex ist, das kann ich nachvollziehen. Und auf Platz 2 oder 1 je nach Untersuchung ist aber auch so, dem anderen nochmal zu zeigen, ich weiß, ich habe Mist gebaut, ich möchte dir zeigen, dass ich nicht generell so bin, ich habe auch gute Seiten und ich möchte versuchen, was in Ordnung zu bringen. Im Wort entschulden ist ja auch was von Entschulden, also Schuld, die man auf sich geladen hat, vielleicht ein Stück weit wieder von sich nehmen oder nehmen lassen. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Ob derjenige, der die Entschuldigung annimmt, entscheidet immer die andere Seite. Ne? Und auf Seiten der Geschädigten ist es ganz unterschiedlich. Manche sind ganz tough und haben sagen, ich habe hier so einen Fragenkatalog mitgebracht oder ich will dir mal in die Augen sehen. Manche sind sehr, sehr skeptisch und ängstlich. Denen geht es dann darum, so eine Einschätzung zu haben. Labert der jetzt nur? Ja, genau. Ne,
will der, nur von sich her will oder sagt er's, meint er es ernst?
Will der Pluspunkte sammeln? Ja, genau. Worum geht's dem? Angst ist immer ein wichtiges Thema. Genau. Opfer und Täter kennen sich untereinander, wohnen im selben Kiez, haben dieselben Kumpels, sitzen im schlimmsten Fall in derselben Schulklasse. Da geht's um Zukunft. Ne? Es soll keinen neuen Stress geben. Die Kumpels sollen sich nicht mehr einmischen.
Sie meinten auch gerade, denn also vielleicht, dass der Täter nicht so oft so hart bestraft werden will. Hat das ein Ausmaß auf das Urteil?
Mhm. Im Gesetz steht sinngemäß drin, dass ernsthafte Bemühen um einen Täter-Opfer-Ausgleich muss gewürdigt werden. Die Hälfte der Fälle, die wir haben, sind im Vorfeld der Gerichtsverhandlung. Wenn ich mir zwei Kumpels schnappe, die Skimaske und die Gasknarre und die Nachttankstelle überfalle, dann ist mit Entschuldigung, ich habe einen schlechten Tag gehabt, ich habe nicht nachgedacht, das reicht nicht an der Stelle. Ne? Da kann sich das natürlich trotz allem strafmildernd auswirken, als ein positiver Nebeneffekt. Ja, genau. Wenn man sich da wirklich drum bemüht, dann muss das auch berücksichtigt werden.
Ja, das ehrlich meint natürlich. Ja. Kann das von Körperverletzungen etc. hoch, egal wie, oder also hat das eine Grenze, wo man also dass man das machen kann? Oder?
Die meisten Sachen, die wir haben, das ist nicht nur in Berlin so, sondern deutschlandweit im Täter-Opfer-Ausgleich, haben irgendwas mit Körperverletzung zu tun. Das ist der Klassiker für Täter-Opfer-Ausgleich. Mhm. In Kombination mit allem, was Leute sich so gegenseitig antun. Raub, räuberische Erpressung, Diebstahl, Nötigung, Beleidigung, alles drum und dran.
Genau.
Nach oben hin ist die Grenze eigentlich da, was Opfer und Täter sich beide in ihrer Konstellation vorstellen können. Ich lese manchmal Akten, wo ich selber sage, wenn ich jetzt der Geschädigte wäre, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Mhm. Und der entscheidet sich aber ganz anders. Streit vor Matrix, Messer am Rücken und der sagt, wissen Sie, Herr Jakob, ich bin im Wedding groß geworden, das passiert schon mal, klar rede ich mit denen.
Gab es auch schon mal so Momente, wo sie selbst hart an ihre Grenzen gekommen sind?
Ja, meistens, so ein, zweimal im Jahr lese ich eine Akte, wo ich dann lese, wie die Tat abgelaufen ist und was die Leute da gemacht haben und wie der Geschädigte gelitten hat. Wo ich denke, was für eine Schweinerei, das geht ja gar nicht. Wo ich dann echt erstmal eine halbe Stunde eine Auszeit nehme und um Block laufe, irgendwo ein Espresso trinke in der Markthalle, um selber runterzukommen oder zum Kollegen zu gehen und zu sagen, ey, du glaubst nicht, was ich hier gerade lesen muss. Und trotzdem, wir haben den Grundsatz bei uns in der Integrationshilfe, wir verurteilen die Tat und nicht den Täter. Also selbst wenn aus diesem Fall, wo ich schon vorher richtig sauer war, jemand kommt und sagt, es ist so, wie es ist, es tut mir leid, ich will es in Ordnung bringen, ich habe darüber nachgedacht, dann arbeiten wir trotzdem mit dir.
Also im Jahr, wie viele Fälle haben Sie circa?
Wir hatten im letzten Jahr 21 über die 820, 850 Beteiligte sozusagen. Aber wir waren auch schon mal bei 1300.
Und wie viele Fälle nach Ihrer Meinung und Statistik haben positives Ende?
Wir haben in den Konstellationen, wo wir den Beschuldigten und den Geschädigten erreichen konnten, eine Quote von etwas über 50%, die direkten und die übermittelten Ausgleichsgespräche zusammenbenommen. Also in jedem zweiten Fall können die irgendwas damit anfangen.
Es ist positiv, wenn die beiden sich treffen, also die mit zwei Parteien, oder?
Ja.
Weil es ist schon mal eskaliert.
Ich kann auf viele tausend Gespräche zurückblicken in den 22 Jahren und ich bin heilfroh, dass da noch nichts, ich bin sehr harmoniebedürftig, muss ich zugeben, da ist noch nichts eskaliert. Wir werden auch oft gefragt, ob die sich da hauen und anschreien oder ob wir nach Waffen abtasten. Wir sagen, nee, das finden wir uns alles nicht statt. Wer da kommt, der will auch was klären und benimmt sich auch.
Genau.
Und nee, zum Glück nicht.
Ah, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich damit bekommen, dass Sie auch im Gefängnis Täter-Opfer-Ausgleich anbieten.
Mhm. Wir haben eine Kooperation mit der JSA, das heißt verletztenorientierte Vollzugsgestaltung. Die gibt es unabhängig von uns, wo ja die Insassen, die länger hier sind, sich auch nochmal mit den Psychologen und Psychologinnen hier im Gespräch damit beschäftigen. Was nicht nur, wie geht's mir, sondern was habe ich draußen angerichtet, was habe ich vielleicht für Schäden hinterlassen bei den Geschädigten. Und dann gibt es die Möglichkeit, wenn es so passt ja zum Thema des Podcasts, auf eine frühzeitige Entlassung, Lockerung, Hafterleichterung geht, ne? Dass dann der für den Vollzug zuständige Richter sagt, naja, hat er sich dann schon Gedanken gemacht über die Opfer sozusagen. Aber du sitzt ja hier an der Quelle und kennst ja die anderen Insassen sozusagen. Wie realistisch finden Sie das aus der Perspektive der Insassen? Gäbe es da Interesse dran? Oder?
Also ich sag's mal so, dass wenn jetzt einer kurz vor der Entlassung, der kommt raus, der hat wirklich zig, vielleicht auch noch zig Auflagen vom Gericht her aus und dann noch parallel noch die Sache von der Erfahrung her und auch an mich selber her, also weil ich mich selber auch kenne und auch andere kenne, ich glaube, das wird schwer.
Würden Sie das für sich persönlich denn vorstellen können, sowas zu machen?
Klar, weil man bereut ja erst im Nachhinein. Ne? Und wenn Tage, Monate, vielleicht auch Jahre vergehen, da denkt man viel nach, auch über das Opfer.
Mhm.
natürlich, man entschuldigt sich und fertig, aber mit der Person nochmal wirklich so intim darüber zu reden und für mich meinen Frieden wieder zu finden, weil wenn man das wirklich bereut, dann will man wirklich mit der Person reden und wirklich um Verzeihung bitten. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Das war echt, also ich hatte davor, ich dachte, Täter auf Ausgleich, okay, die reden und fertig, aber anscheinend ist es nicht so. Also es ist viel mehr Energie und Kraft dahinter. Also ich habe zu danken, Dankeschön.
Ich sag auch danke. Danke für vielen Dank fürs Gespräch und dir alles Gute hier noch.
Natürlich, Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Zwei Drittel FM, Jonas hier. Streit gibt's ja nicht nur draußen. Hier wohnen ziemlich viele Leute auf ziemlich engem Raum. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Streit hier drinnen gibt. Dann ist die Frage, wie geht man damit um eigentlich?
Hier gibt's ja Mediation. Man kann eine Mediation machen unter den Jungs, die Streit haben. Also die Mediatoren sind ja auch Insassen, auch Gefangene wie wir alle hier. Meiner Meinung nach ist es auch gut, weil man sieht sich hier fast jeden Tag. Und wir haben es ja alle sowieso schon schwer, also Probleme hier zu haben, jeden Tag neue Probleme zu machen. Es gibt ja hier auch einen Mediator, wir haben ja mit ihm gesprochen, das ist Daniel. Frau Lang hatte mal ein Interview mit Daniel geführt und hat ihn darüber nachgefragt, was so mehr Details. Und Daniel ist ja auch schon seit mehreren Jahren hier und er macht das auch sehr gut.
Wie war denn so die erste Mediation? Wie hat man sich denn als Mediator gefühlt?
Die erste Mediation ist ein bisschen wieder her. Aber ich bin bei, wie bei jeder Mediation, bin ich immer aufgeregt, was sage ich. Man will sich ja auch nicht anhören wie so ein Roboter, dass alles so bam bam abgerackert wird, so die Regeln. Man muss das schon gut verkaufen eigentlich. Also man darf nicht wortkarg sein und bei mir ist das Problem manchmal, wenn ich aufgeregt bin, dann kommen mir keine Wörter mehr raus. Ja, aber ich stelle mich dann nochmal gut drauf ein, gehe alles nochmal durch den Kopf durch. Zum Glück habe ich ja da meistens immer noch einen Partner, mit denen ich mich auch dann absprechen kann, wer fängt an, wer macht was.
Vielleicht dann für die Leute, die sich das noch nicht so vorstellen können, wir sind immer zu dritt, also bin ich noch mit dabei oder einer meiner Kollegen, die quasi auch Mediatoren sind und eben zwei Inhaftierte, die als Peer-Mediatoren ausgebildet sind und dann sind die beiden Konfliktparteien da. Und mittlerweile kriegen wir eigentlich ziemlich viel Konflikte zwischen Inhaftierten, die jetzt nicht unbedingt in eine Strafanzeige münden, weil eine Körperverletzung vorlag, kriegen wir dann, damit die Jungs wieder letztendlich das Verfahren selber in der Hand haben und selber entscheiden können, was wäre eine gute Lösung.
Was ich ja mal lustig finde, ist, am Anfang kommt es immer so rüber, als wenn die das alles schnell vorbei, ja, wir haben uns vertragen, vorbei. Aber dann, wenn man hartnäckiger wird, auf einmal hat man das Gefühl, die werden immer freier, die sprechen freier und dann läuft das eigentlich schon von selbst. Aber es ist erstmal der Kampf, dass sie überhaupt darüber reden. Man fragt natürlich, in welchem Haus man ist, wer der überhaupt ist, wo arbeitet er. Ja, und dann stellt man auch erstmal alles vor und dann versucht man so im lockeren Gespräch irgendwie erstmal alles rauszukriegen. Und dann will wirklich erstmal gar keiner reden, sagt immer, nee, rede du zuerst. Dann fängt irgendwann einer an und dann sagt er, nee, ist alles okay, wir haben uns vertragen und da muss man einfach tiefgründiger werden und die Fragen ganz anders stellen, so. Dass man auch, man kann ihnen auch sagen, dass man ihnen nicht glaubt und so, dazu mal erzählen. Ja, und dann kommt es schon, dass einer dann, vielleicht geht ihnen das so offen, sagt, dass er denn die Wahrheit sagt, wenn man so hartnäckig bleibt. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir Inhaftierten so die Mediation machen, weil wir genau in der gleichen Rolle stecken. Wir wissen einfach, welche Worte manchmal zu einem Konflikt führen kann. Und natürlich wissen die, dass wir jetzt irgendwie keine Beamten sind, dass wir irgendwie jetzt zu der Abteilung Sicherheit gehen und sagen, ja, so sieht's aus, das ist passiert, ist ja gar nicht der Fall.
Ja, ich bin da manchmal auch echt erstaunt, weil manche Zusammenhänge kapiere ich echt nicht. Und sie sitzen da und für sie ist es völlig selbstverständlich und sie stellen dann die nächste Superfrage, die mir nie eingefallen wäre, weil ich halt nicht mit ihnen zusammen irgendwo auf einer Wohngruppe inhaftiert bin.
Ja, na klar kenne ich die Probleme, wenn es jetzt, manchmal sind es so sinnlose Probleme wegen der Pfanne in der Küche. Der kann nur 10 Minuten warten, dann kann er weiterkochen, also... Na, mich können die auch nicht anlügen irgendwie von wegen, das wird dann so und so funktionieren. Man weiß ja schon nach ein paar Jahren, wie das funktioniert hier alles. Manchmal natürlich war das auch nervtötend, weil es hat sich alles dann im Kreis gedreht. Aber trotzdem war man dann am Ende erfolgreich. Aber was mir noch nie passiert ist, dass irgendwie die Beamten auf mich zugekommen sind, wenn die mal ein Problem haben mit ihren Kollegen.
Ich habe selber mal mit einem Inhaftierten einen Konflikt gehabt, wo wir uns haben mediieren lassen. Und ich kann nur sagen, es war extrem gewinnbringend. Viele haben sicherlich Bedenken, dass sie dann vielleicht das Gesicht verlieren oder vielleicht als Verlierer aus der Nummer rausgingen. Aber ich muss sagen, die beiden Peer-Mediatoren haben das wirklich grandios gemacht. Die haben uns beiden das Gefühl gegeben, wir sind hier gleichrangig. Und wir sind auch wirklich, keiner ist mit dem Gefühl rausgegangen, er war jetzt der Verlierer oder Gewinner, sondern wir sind wirklich mit einer Win-Win-Lösung daraus.
Es gibt ja sowieso in der Mediation kein Gewinner und kein Verlierer war. Es geht da wirklich nur um die beide, dass die Probleme da selbst lösen.
Letztendlich ist ja die Idee von Wiedergutmachung, dass nicht irgendjemand von außen kommt und beurteilt, was ist da passiert, wer ist schuld, wer ist unschuldig und was ist die beste Lösung, sondern dass eigentlich die Lösung des Problems an die zurückgegeben wird, die es ausgelöst haben.
Na, manchmal denke ich auch, dass es dann hilft, wenn das Opfer zum Beispiel dann den Täter versteht, was dann überhaupt seine Beweggründe waren, dass er selber vielleicht nicht mal dran schuld ist. Und vielleicht hilft es ja dem Opfer im Anführungsstrichen auch eine Entschuldigung denn als Wiedergutmachung. Frau Lang, danke für das tolle Gespräch. Viel Erfolg noch bei den weiteren Auszubildenden.
Ja, viel Erfolg Ihnen, wenn Sie es draußen anwenden.
Dankeschön.
Das war 2/3 FM mit Abiat und
Jonas.
Uns macht das sehr Spaß, auch wenn wir euch nicht kennen. Wir wissen, dass es viele Zuhörer gibt. Und wir danken euch für jeden Menschen da draußen, der irgendwo gerade sitzt und einfach diesen Podcast hier verfolgt. Wir wissen, dass es euch auch Spaß macht, uns zuzuhören. Danke nochmal.
Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne Feedback. Ihr findet uns unter 2/3 FM einfach auf Instagram. Da ist auch alles verlinkt an Mailadressen und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, welche Themen euch interessieren, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Schickt uns alles, was ihr wollt.
Das war Abiat und Jonas. Peace out.
Ja, hallo. Wie geht's dir? Ja, mir auch, danke. Ich hab jetzt gleich Ausschluss. Meine Flechten und Sonne gleich. Ich mach gleich noch was zu essen. Ja, Mann, ich vermisse euch. Und dich am meisten, Mama. Ich liebe dich über alles, pass auf dich auf. Ja, Mann.
Ich lebe in Sünde. Bitte mach dir keinen Kopf, ich hab für alles meine Gründe. Ey, ich lebe in Sünde. Kann mir jemand sagen, wie ich den geraden Weg hier finde? Ich liebe meine Mutter, wir hatten viel Hunger, deswegen klaut ich die Klunker, doch das zog uns nur runter. Wir hofften auf ein Wunder, doch das alles brachte nix. Ah, weil dein Sohn jetzt im Habe sitzt. Mama, du musst nicht mehr leiden oder arbeiten. Ich sorg aus, mach dir keinen Kopf, ich komm bald raus. Sie warten nur darauf, dass ich etwas falsch mach. Sirenen um 7:30 oder mitten in der Nacht. Ich lebe in Sünde. Bitte mach dir keinen Kopf, ich hab für alles meine Gründe. Ey, ich lebe in Sünde. Kann mir jemand sagen, wie ich den geraden Weg hier finde? Ich lebe in Sünde. Bitte mach dir keinen Kopf, ich hab für alles meine Gründe. Ich lebe in Sünde. Kann mir jemand sagen, wie ich den geraden Weg hier finde? Wenn ich meine Mutter seh, in Habes hinter Scheibe, denk ich mir scheiße, wohin ging diese Reise? Warum nur wegen Scheine? Lieber bin ich pleite. 4 Jahre Gelle, du weißt, was ich meine. Mama, ich habe dir noch so viel zu erzählen. Doch der Dauli, Dauli, tag, wie du musst jetzt gehen. Mach dir keinen Kopf, wir werden uns sehen. Ich war verliebt im Parazil. Doch was bringt mir diese Scheiße, wenn ich dich jetzt weinen seh? Ja, Mama, ich weiß, es war nicht leicht. Dennoch will ich, dass du weißt, ich bin immer da, auch wenn du auf mich scheißt. Und ich weiß, das alles hier war viel zu viel für dich, Mama. An dir lag es nicht, glaub mir, mein Wort hat Gewicht. Wir hatten Höhen und Tiefen, du hattest keine Wahl. Weil ich lebte illegal, mir war alles scheißegal. Sogar im Gerichtssaal, Mama, sogar im Gerichtssaal. Die Fehler waren fatal, ey. Ich lebe in Sünde, bitte mach dir keinen Kopf. Ich hab für alles meine Gründe, ey, ich lebe in Sünde. Kann mir jemand sagen, wie ich den geraden Weg hier finde? Ich lebe in Sünde. Bitte mach dir keinen Kopf, ich hab für alles meine Gründe. Ich lebe in Sünde. Kann mir jemand sagen, wie ich den geraden Weg hier finde?
Das war's mit 2/3 FM. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter.
Wir sind ein Team aus fast 10 Personen. Häftlinge, Journalisten und Musiker. Wir recherchieren, wir texten, wir schneiden und produzieren gemeinsam, damit man sich 2/3 FM hoffentlich gerne anhört.
Der Podcast ist nur möglich, weil uns die Helmut-Hübner-Schule als Kooperationspartner unterstützt. Das ist die Schulabteilung hier im Knast.
Und natürlich das Gefängnis selbst.
Danke an Prisonus, danke an Thoman.
Danke an Projekt Fond, kulturelle Bildung. Und danke an National Hoodland.
Danke an Zoom Deutschland. Und danke an podcaster.de.
Danke, dass es noch nette Menschen da draußen gibt.
Fertig, Bruder.